Wir sind jetzt bei der Bibelbetrachtung im Josua-Brief als Abschluss, als so wie wir es auch angekündigt haben, wird das dann so die abschließende Betrachtung sein. Wir wollen noch so mal zu den letzten Worten in dem 24. Kapitel uns wenden und dann noch einen kurzen Rückblick, Überblick machen, einige Gedanken vielleicht uns gegenseitig zu festigen. Josua, der wird hier auch berichtet, dass er stirbt, nachdem er diesen wichtigen Schritt gemacht hat, nachdem dass er das Volk Gottes noch einmal doch, es war ihm noch einmal ein Anliegen, die ganze Gemeinde Israels zusammenzuholen und so den Bund zu festigen. Das war so eine letzte Handlung. Wie gesagt, da wurde schon ja lange nicht Krieg geführt. Das Land wurde aufgebaut. Und dann hat er nochmal das auf dem Herzen gehabt, den Bund zu erneuern. Und hat dann auch das rausgezögert, bis das Volk dreimal sagte, das haben wir gelesen, dass sie den Bund halten wollen. Sie wollen Gott dienen. Und das ist so die letzte Handlung. Du kannst 25 also. Danke. So machte Josua an jenem Tag einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Satzungen und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge sein gegen uns, Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte gehört, die der Herr zu uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Das war so seine letzte Amtshandlung, diesen Bund noch einmal mit dem Volk zu festigen. Und spricht hier auch so schon als Abschied in der Form, damit ihr eurem Gott dient und ihn nicht vergisst. Es ist so wie ein Bekenntnis. Und ich wollte das noch einmal jetzt in unserer Betrachtung, in unserem Austausch auch vertiefen, wie wichtig sind für unser Leben Bekenntnisse, das, was wir aussprechen. Wie wichtig sind die heute noch für unser Leben in der Zeit des Neuen Testaments? Haben wir noch Bekenntnisse? Welchen Stellenwert haben die? Es ist immer dann ein Bekenntnis, wenn wir etwas öffentlich äußern und uns zu was verpflichten oder aussprechen. So war das auch im Leben von dem Bruder Jakob Frese, was ich sagte. Gerade so in der Gebundenheit, er hatte ja auch damit ein Problem gehabt, war schon auch nicht jung, war schon 40, knapp über 40, als er sich bekehrte. Und das war ihm wichtig gewesen, dass er dieses Bekenntnis überall sofort mitgeteilt hat. Er ist nach Hause gekommen, hat zu seiner Familie gesagt: Liebe Frau und Kinder, ab jetzt bin ich ein anderer Mensch und ich will anders leben. Zu Freunden. Das ist wichtig, ein Bekenntnis auszusprechen, obwohl wir schwache Menschen sind und auch ein Bekenntnis brechen können als Menschen, hat die Heilige Schrift dafür doch einen Raum gelassen, dass ein Mensch was verspricht, dass er was ausspricht, dass er sich zu was bekennt. Welches Bekenntnis ist uns aus dem Neuen Testament, aus unserem Glaubensleben bekannt, Geschwister? Was ist ein Bekenntnis? Als Bekehrungsäußerung, ja, ein Bekenntnis, so dass man das öffentlich auch mitteilt, dass Jesus jetzt mein Herr ist, dass ich ihm die Sünde bekannt habe. Es ist in dem Wort so nicht nur, dass wir etwas bereuen, sondern auch, wozu wir stehen, was wir äußern. Es gibt so in der Formulierung der Apostel, war das die erste Zeit zum Beispiel sehr wichtig, dass sie so, was da von Paulus geschrieben steht und von gerade so, dass auf einmal er, als er sich bekehrte, er bekannte überall öffentlich, Apostelgeschichte 9, dass dieser Jesus der Christus ist. Das war ein Bekenntnis, das war, ja, das, da ging es ja alles darum, wer ist Jesus, und das hatte er dann so. Es gibt unser Glaubensbekenntnis, haben wir auch in unserem Gemeindeheft. Da gibt es einige aus der Kirchengeschichte, wo dann immer wer mehr doch reingenommen wurde. So, das Bekenntnis beginnt von Nicäa so: Ich glaube an Gott, dem Vater. Das ist ein Bekenntnis. Da sage ich, was ich glaube, wozu ich stehe. Und jetzt folgt daraus eine Verpflichtung. Wenn ich was bekenne, dann folgt daraus auch eine Verpflichtung. Und das ist so, wo wir Menschen ja auch herausgefordert werden, wo wir auch mal ein Bekenntnis vielleicht, ja, so wie die Warnung kommt in dem Matthäusevangelium, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, so, das ist dann ein leeres Bekenntnis. Aber in der Regel fordert uns das doch heraus. Und ich glaube, wir kennen das aus unserem Glaubensleben. So wurden wir zumindest von unseren Glaubensvätern so erzogen. Die sagten uns immer als letztes Wort, wenn wir zum Militär fuhren: Wenn ihr dahin kommt, bekennt sofort Farbe. Sagt sofort, wer ihr seid. Das ist hilfreich, das ist wichtig, und das hilft dir einfach, selber den Glauben dann auch zu leben. Und das ist wahrhaftig so. Also das ist ein Bekenntnis, wenn wir uns zu unserem Glauben äußern. An wem, an was wir glauben. Und ein sehr für uns bekanntes eigentlich Bekenntnis sollten wir auch hier nicht vergessen und deutlich genug erwähnen, ist die Taufe. Die Taufe ist ein Bekenntnis. Damit sage ich was aus, damit stelle ich mich zu etwas. Damit sage ich, ich Mensch, so erklärt der Römerbrief das in Kapitel 6, ich Mensch bin verurteilt dazu zu sterben für meine Sünden. Und das ist das Zeichen der Grablegung ins Wasser. Dazu bin ich verurteilt. Aber ich glaube an Jesus Christus, der ist auferstanden. Und so stehe ich auch auf aus dem Wasser und werde ein Mensch, der jetzt Jesus vertraut, der lebt und auferstanden ist. Und das ist ein Bekenntnis. Deswegen, man sagt, dass im Laufe der Gemeindegeschichte in diesen 2000 Jahren eine sehr große Zahl, aber ungefähr 60 Millionen Menschen ihr Leben gelassen haben in der Verfolgung wegen dem Bekenntnis der Taufe. Weil das, als ob noch einmal so ein ganz wichtiger Schritt wird, wenn man darüber spricht. Ich habe hier auch einige Bekenntnisse, Das ist das Kürzeste, das die Aposteln ja auch mit den Worten des Petrus, als er das mal aussprach, wer bin ich? Und wenn das so das Herz das so mitredet, wie bei Petrus hier, du bist des lebendigen Gottes Sohn, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, dann sagt Jesus ihm, Petrus, das ist eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Das hat mein Vater dir offenbart. Das ist nicht menschliche Weisheit. Und das ist ein Bekenntnis. Und die sind wichtig, dass wir die im Leben nicht vergessen. Hier hat Josua ja auch ein Bekenntnis vom Volk verlangt. Jesus sagt selber ja auch, dass in dem Zeugnis sein, ist ja das inbegriffen. Ihr werdet meine Zeugen sein, kann ja jetzt ein beliebiger Wortlaut damit reingenommen sein, unser Wandel alles. Aber es ist ein Bekenntnis, es ist ein Zeugnis auf den Glauben, der in seinem Kern ja eine Person ist. Das ist Jesus Christus. Das sind nicht wir. Ein Bekenntnis verpflichtet. Und das hat Johannes sehr deutlich gesagt. Deutlicher, glaube ich, sind die Worte nirgendwo ausgesprochen als in dem Brief von Johannes, dass er das in den Versen, Kapitel 2, in den Versen 4, 6 und 9, immer wieder so gegenüberstellt und sagt, wer da sagt, und sagen ist ein Bekenntnis, der soll auch tun. Und deswegen, Schwester, das ist so, wagen sich einige Menschen ja auch nicht taufen zu lassen. Sie wagen sich nicht auszusprechen, sie wagen nicht diesen Schritt zu machen in der Angst, vielleicht kann ich das gar nicht halten. Und es ist wirklich eine Herausforderung. Es ist wirklich, so ist es auch gemeint. Das Bekenntnis soll ja nicht nur gesagt werden, es soll ja auch gelebt werden. Und das sagt Johannes hier mit sehr deutlichen Worten. Wer da sagt, ich habe ihn erkannt, das ist ein Bekenntnis, ich habe ihn erkannt, und hält doch nicht seine Gebote, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener, das heißt Jesus, gewandelt ist. Und wer sagt, wieder das Bekenntnis ausspricht, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Also das, was wir bekennen, verpflichtet uns zum Leben. Und so war das hier auch im Alten Testament. Dieses Bekenntnis zu Gott verpflichtete sie. Dann sagt Josua, wenn ihr das so ausspricht, dann geht jetzt nach Hause und tut alle Götzen weg. Auch heute wollen wir uns über die Bekenntnisse der Heiligen Schrift, dass die da sind, dass die uns herausfordern, dass wir ja hier gar nicht neutral bleiben können. Das ist gut. Und wenn wir schwach werden und Menschen der Schwachheit sind, dann begegnet uns der Herr hier auch als solche. Wie er im Psalm sagt, er weiß ja, was wir für ein Gebilde sind. Und er ist gnädig und barmherzig. Nach diesem, dass Josua das Volk entlassen hat, wird dann berichtet, dass er stirbt. Und das geschah nach diesen Ereignissen, dass Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb, als er 110 Jahre alt war. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hamors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita gekauft hatte. Und das wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Und auch Eleazar, der Sohn Aarons, starb. Und sie begruben ihn in Gibea, der Stadt seines Sohnes Phinehas, die ihm gegeben worden war im Bergland Ephraim. Ja, diese Männer waren alles eine Verwandtschaft. Das war alles eine Sippschaft Josefs. Und die Ära, ihre Zeit war vorüber. Sie hatten ihren Dienst getan an dem Volk Gottes, an ihre Berufung. Und wahrscheinlich haben sie auch gewartet mit den Gebeinen Josefs, bis das Erbteil aufgeteilt war, damit er auch in dem Erbteil seiner Söhne dann begraben, beerdigt wurde. Und so lesen wir hier auch, dass solange sie lebten, tat das Volk, was dem Herrn wohlgefällig war. Und danach beginnt ja die Zeit der Richter, von der wir als erstes lesen, dass die doch sehr verwirrend beginnt, dass jeder das tut, was er selber als richtig erkennt, sozusagen jeder ist sein Gesetz. Aber Gott hat ja sein Volk nicht verlassen. Diese ganze Geschichte ist ja dafür auch da, Geschwister, dass der Messias in diese Welt kommt. Und das ist eine eigentliche Berufung, Aufgabe gewesen. Und das hat Gott auch nicht aus dem Auge verlassen. Auch wenn seine Arbeiter begraben werden, so führt Gott doch sein Werk fort. Und so endet der Bericht über das Leben, über diesen Abschnitt im Leben von dem Volk Israel, auch von Josua selbst. Wir werden uns noch einmal kurz die Anfangsgedanken, als wir eingestiegen sind, in dieses Buch noch einmal vor Augen führen, um kurz nachzudenken. Bestimmte Ereignisse verbinden wir dann jetzt mit tieferen Gedanken oder Gedanken, die uns jetzt das näher gebracht haben, vielleicht auch von der Lage her, von der Geografie, von dem Ablauf. Wir haben gesagt, es ist die Botschaft dieses Buches, dass wie geschah es, dass dieses Land, das Abraham versprochen wurde, wie wurde das dann wirklich zum Erbteil? Das ist die Botschaft dieses Buches, dass Gott die Treue seines Bundes hält und ganz besonders hier in der Gabe des Landes. Er hat das versprochen, es hatte Generationen gebraucht und somit sollen wir auch in diese Fußtapfen gehen, Geschwister. Dinge werden sich nicht unbedingt nicht mal im Laufe unseres Lebens ereignen, aber Gottes Treue bleibt. Das ist hier die Botschaft über die Generationsgeschichte. Denn das Land wurde nicht Josua versprochen, auch gar nicht Mose, sondern Abraham. Aber der war schon viele hunderte Jahre gestorben. Als die Erfüllung kam, als das vollendet wurde, als das geschah, in der Gabe des Landes, aber auch in dem Gericht über die Sünden der Völker. Ich weiß, wie schwer uns das fiel, diese Worte zu lesen. Lass keinem im Leben, alt und jung, und alle sollten fallen durch die Schärfe des Schwertes. Und wir können es oft nicht einordnen. Geschwister, einordnen kann ich das auch nicht, nur indem, wenn wir Gott in seine Vollkommenheit, die ja wir Menschen nicht mal erfassen, aber so wie er sich uns Menschen offenbart, in dem ganzen Bild, dann kann ich das verstehen, weil eigentlich ist das nicht mal so schlimm, als das, was noch kommen wird, Geschwister. Das Gericht der Hölle ist noch viel schlimmer als das, was hier in dem Land Kanaan geschah. Und das tut auch der Gott, von dem wir wissen, dass er in Jesus Christus in diese Welt kommt und die Welt liebt. Die Sintflut, das war ein Tsunami über die ganze Erde. Und das tat der Gott, von dem wir hier lesen. Und deswegen sind das so Momente, die da uns so ergreifen, und wir, auch von den Atheisten wird ja das immer wieder angeführt und gesagt, wie könnt ihr an so einen grausamen Gott glauben? Er ist nicht grausam, er ist gnädig und barmherzig, denn er stirbt für jeden Menschen, um gerade von diesem ewigen Gericht uns alle zu erkaufen, zu bezahlen. Es ist nicht nötig, dass ein Mensch verloren geht. Und in diesem Zusammenhang, dann kann ich diese Worte lesen und so stehen lassen und sagen, das war Gottes Zeit, das war Gottes Uhr, das war Gottes Entscheidung, und er hatte dem Josua diesen Auftrag gegeben, und er hatte einen schweren Auftrag, mit dem Volk der Zeit dieses Gericht zu vollführen. Es gab einige Ereignisse, die außerordentlich waren, die wir sagen auch, das waren Wunder, die geschehen nicht jeden Tag. Dass der Tag sich verlängert, Sonne bleibt stehen, Mond bleibt stehen. Das waren Wunder, die wir auch hier gesehen haben. Die Teilung der Gewässer und einige andere, eindeutiges Eingreifen Gottes, die Mauern von Jericho. Aber auch wir haben Themen durchgenommen vom Gesetz des Segens und der Niederlage, dass es das wirklich gibt. Dass bei Ai, bei der Stadt, hatte das Volk eine ganz große Niederlage, obwohl sie eigentlich militärisch, sagt man, so unterlegen waren der Macht der Völker, dass sie dauernd nur Niederlagen haben müssten eigentlich. Aber dann geschah das wirklich so. Da ging das Naturgesetz ein, weil da Sünde in der Gemeinde der Israeliten war. Und das Gesetz von dem, das Verheißene in Besitz nehmen, ist ja schon ein sehr deutliches Wort, das wir da lesen. Josua 1, dass die Grenze, die Gott öffnete und sagte, wenn ihr euren Fuß da drauf stellt, dann könnt ihr das haben, vom Euphrat bis zum großen Wasser. Es ist nie der ganze Besitz Israels gewesen. Und so ist auch uns im geistlichen Leben, glaube ich, Geschwister. Wir haben noch lange nicht alle Segnungen erlebt, angewandt, sie vielleicht für uns so zum unser Erlebnis, zur Erfahrung gemacht. Aber die sind da und bleiben Gottes wirksames Wort. Die Schlüsselverse, die wir in diesem Buch hatten, stehen am Anfang, sie stehen am Ende, sie sind Worte geworden, die sehr oft zitiert werden. Wer kann das jetzt auswendig aus 1,8? Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von dir weichen. Und die Zusage Gottes, die Folge der Gegenwart Gottes, kommt ja dann im nachfolgenden Vers. Und das ist so gut, Geschwister, dass wir auch das immer wieder in dem ganzen Zusammenhang verstehen müssen. Oft denken wir dann, Gott hat zugesagt, ist aber nicht dabei. Das kann sein, dass wir das nicht angewandt haben, dass wir diese Gegenwart Gottes nicht so genutzt haben, uns nicht in der bewegt haben. Aber er hat gesagt, seine Gegenwart, wenn die da ist, dann brauchen wir nicht verzagt sein. Dann sollen wir nicht verzagt sein. Dann werden wir auch etwas vermitteln von Gott, was so nicht ist. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ja, ich glaube das auch, dass es heute auch so ist, dass ein Kind Gottes eigentlich eine Stellung hat, die dieser Zusage voll entspricht, weil mit den vielen Verheißungen, dass wir schon versetzt sind jetzt in die himmlische Erde und dass das Erbe und die Gotteskindschaft und die geistlichen Segnungen, Epheserbrief, so vielfältig sind, aber ich erlebe das nicht immer so. Die Ausschöpfung dieser Stellung, in der Jesus seine Kinder bringt, die ist nicht immer unsere Wahrheit in dieser Welt. Wir haben hier auch noch das Verzagtsein, das Ängstigen, das Fahlen, das Betteln, wie wir schon hörten. Und wenn Gott zusagt, Geschwister, dann bedeutet das nicht, dass wir untätig sind. Und hier ist auch immer wieder die göttliche Wahrheit in ihrem ganzen Zusammenhang sehr gut deutlich. Ich habe euch das Land gegeben, aber stellt euren Fuß darauf. Und Josua hat auch sein offenes Bekenntnis hier noch einmal am Ende seines Lebens bekräftigt. Und das Volk hat ihm es nachgemacht. In Kapitel 24, Vers 15 haben wir gelesen, diese bekannten Worte: Was ihr auch immer tut, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war ein Bekenntnis. Da kann man nicht öffentlich was aussprechen und dann einfach abweichen und tun, wie man eben will. Und deswegen sind Bekenntnisse sehr auch so wichtig für uns, die wir brauchen, die uns herausfordern, die aber Gottes Gabe und Ewigkeit auch ja sichtbar machen in dem Gehorsam, in dem Dienst. Und somit war hier auch Gottes erste Absicht in jener Zeit, war es, durch Israel den Weg des Messias zu bereiten, nicht den christlichen Glauben zu lehren. Deswegen alles, was wir hier als geistliche Prinzipien nehmen, Geschwister, ist immer nur übertragbar, wenn das eine Begründung und Fundament in der Lehre der Aposteln hat. So haben wir uns auch bemüht, dann nicht zu viel reinzulesen in diese Ereignisse, aber das sollte sich schon mit den Worten der Apostel bestätigen lassen. Weil die erste Absicht war, wirklich das Volk dahin zu bringen, Gottes Zeugnis in diese Welt zu setzen und den Weg für Jesus vorzubereiten. Segen und Sieg kommen durch Glaubensgehorsam, Niederlage durch Unglauben. Und Gott hat seine Treue bezeugt. Und es gibt dafür auch einige Parallelen im Neuen Testament. Ich will eins davon lesen. Was wir schon gesagt haben, so steht das in der Verheißung. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Und dann weiter kommt das so mit der, wo ihr euren Fuß drauf stellt. Wie erleben wir das als Christen des Neuen Testaments, dieses Gesetz? Und das beschreibt Paulus im Philipperbrief. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist unsere Erfahrung, Geschwister, deswegen soll uns das auch nicht zur Entmutigung bringen. Es gibt eine Stellung eines Christen, die ist vollendet durch Jesus, sein vollkommenes Werk. Und dann gibt es eine Ebene unserer Erfahrung, in der wir nachjagen, es anstreben, ergreifen mögen. Das ist unser Bereich. So erleben wir das. Und die Vollendung kommt noch, Geschwister. Wir wollen jetzt auch diesen Abend mit Gebet abschließen. Die Vollendung kommt noch. So wie unser Herr Jesus das versprochen hat. Wenn das Zeitliche verschlungen wird in dem Ewigen, dann werden wir sagen. Und somit hilft uns das doch sehr, die biblische Wahrheit zu verstehen, wenn wir die in dem gesamten Zusammenhang verstehen. Und ich hoffe, uns hat dieses Buch doch auch mehr Licht gebracht in dem gesamten Heilsplan Gottes. Und so Gott will und wir leben, werden wir jetzt einen Überblick und einige Schwerpunkte im Markus-Evangelium betrachten. Angedacht sind so 6, 7 Abende und dann auch immer so am Mittwoch, so Gott will und wir leben. Ich werde noch beten, lass uns dazu aufstehen. Wir danken dir, unser Herr Jesus Christus. Du hast uns Menschen das Heil gebracht, das Evangelium. Hast uns das Vorrecht gegeben, dieses Evangelium von deiner Gnade mit deinen Zusagen auszusprechen. Uns gegenseitig dazu einzuladen, alle Menschen dieser Welt zu dem Glauben zu rufen. Danke dir, dass wir dieses Wort haben, dass wir so aussprechen können, auch stellvertretend für dich. Lasset euch versöhnen mit Gott. Denn du hast Jesus Christus, unser Vater im Himmel, auferweckt. Und so sagst du, wirst du auch jeden auferwecken, der diesen Geist in sich hat, auch wenn wir sterben. Und dass der Tod auch über deine Kinder nicht das letzte Wort hat, nicht die Vollmacht hat und nicht das letzte ist, sondern die Kraft deiner Auferstehung. Und in diesem Glauben bitten wir, dass wir leben können. Bitten nochmal, dass du jeden hilfst, der so in Laster gebunden ist und diese Laster ihm auch das Leben rauben. Denn du hast von uns Menschen gesagt, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bilde, die uns gleich sind. Jesus, das möchten wir. Etwas von deiner göttlichen Freiheit in uns tragen, bezeugen, widerspiegeln von deinem ewigen Sein. Helf dem Heinrich bitte, auch allen anderen, die wir so vielleicht mit Namen gar nicht kennen. Denn du hast gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Schenke ihm einen Ruf im Herzen, der echt ist. Amen.